Bist du glücklich?
Ich bin glücklich, ja. Manchmal bin ich auch ein bisschen unglücklich, aber das Glück, das übersprüht mich dann wieder und ich, doch, ich muss sagen, ich bin glücklich, einfach glücklich.
Mensch. Und
Kultur.
Punkt.
Der Podcast. Der Podcast. Der Podcast. Der Podcast.
Folge 8. Bist du glücklich, Monika? Ein Podcast der Reihe Mensch und Kultur.de, der Podcast. Heute erfahren wir in diesem Podcast, was ist Glück? Kann man alt und glücklich sein oder ist es gar Bedingung? Was hat Glück mit Afrika und Gemeinschaft zu tun? Monika Thomsen, 75, aus Güstrow, ist glücklich und weiß auch warum.
Hallo Monika.
Ja, hallo Andreas.
Vielen Dank, dass ich heute bei dir sein darf, hier in diesem schönen Zimmer, in deiner schönen Wohnung. Wer bist du?
Ja, also, ich bin Monika Thomsen, bin in Zernin aufgewachsen bis zu meinem 18. Lebensjahr. Habe den Beruf einer Kindergärtnerin gelernt, worauf ich eigentlich heute noch stolz bin. Bin dann nach Bützow gezogen und habe viele Jahre bis 1999 in Bützow gearbeitet. Ja, ich habe zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn, auf die ich auch stolz bin und ja, wohne hier seit 99 in Güstrow durch familiäre Veränderung.
Schön, danke. Was meinst du, oder du weißt es ja, wie wurdest du der Mensch, der du heute bist? Was hat dich geprägt?
Tja, eigentlich hat mich die ganze Zeit geprägt, also die Gesellschaft, die gesellschaftlichen Verhältnisse, die Bedingungen. Du weißt, ich bin ein Kind der DDR, worauf ich eigentlich auch sehr stolz bin. Und als dann die Wende kam, brach natürlich auch für mich so viel zusammen, denn unser Weg war ja eigentlich immer so geradlinig fertig sozusagen und ich war aber trotzdem in der glücklichen Lage, meinen Beruf immer ausüben zu können und ich bin noch nie arbeitslos geworden. Habe mir aber auch nicht die Augen verschlossen vor dem, was eben links und rechts passiert und das hat mich eigentlich viele Jahre auch mitgenommen und hat auch an meinen Nerven irgendwo, an dem Nervenkostüm auch gezerrt, ne? Denn man hat ja schließlich auch nicht nur für sich selber, sondern auch für die Mitmenschen irgendwo Verantwortung. Das habe ich eigentlich bis heute nicht verlernt. Nach der Wende hat sich ja vieles verändert. Und ich habe früher auch gesellschaftliche Arbeit geleistet, wie viele andere auch. Das war vollkommen normal. Ich war ziemlich aktiv oder sehr aktiv in der deutsch-jüdischen Freundschaft. Und dann, wie gesagt, die Wende, alles brach ja zusammen. Und da habe ich mir gesagt, ich werde mich gesellschaftlich nicht mehr betätigen und war auch ein bisschen in mich gekehrt. So, und wir hatten damals in Bützow auch ein Haus selbst gebaut zu DDR-Zeiten. Und da galt es natürlich erstmal alles abzuzahlen, so schnell wie möglich, runter vom Kredit. Und so, dass Geld für den Urlaub gar nicht möglich ist oder möglich war. Dann sind wir, wie gesagt, 97 quasi das erste Mal dann in Urlaub gefahren und dann war es Afrika und da war es Gambia. So, das ist ein Urlaubsziel gewesen, von dem wir hätten natürlich früher nur träumen können, obwohl ich selber nichts vermisst habe, muss ich sagen, aber es war schon eine andere Welt, ne? Und wie gesagt, ich sagte ja eingangs, dass ich Kindergärtnerin bin von Beruf und ich habe mich natürlich auch sehr dafür interessiert, gibt es dort überhaupt Kindergärten? Denn Afrika war für uns ja kein Begriff, ne? Also was ein vollkommenes Neuland, sage ich jetzt mal, ne? Naja, und wie gesagt, ich war 14 Tage dort in Gambia, hatte mich an die Reiseleiterin gewandt und ich wollte mir gerne mal einen Kindergarten ansehen, ob es überhaupt einen Kindergarten gibt und so weiter. Und war natürlich auch sehr auch erschrocken, ne? Dass dort eben eine ganz andere Lernatmosphäre herrscht im Kindergarten, dass dort ganz anders gelernt wird und das ist ja bis heute so. So, und ich war natürlich auch von der Armut dieser Menschen unwahrscheinlich beeindruckt und habe gedacht, und das ist bis heute eigentlich so, dass wie Menschen überhaupt so im Heute, sie leben im Heute leben können. Ne? Und ich habe wirklich ganz viele Szenen und ganz viele Erlebnisse gehabt, sogar jetzt, als ich wieder im März dort war in Gambia, die gehen einem unter die Haut. Und wenn die Menschen dann schon hungern oder ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren haben wir im Supermarkt eingekauft, im afrikanischen sozusagen, für unsere Schule eingekauft, die wir ja dann inzwischen gebaut haben. Und da kam eine Frau mit einem Blechbecher sozusagen und hat ein bisschen Reisig geben lassen. Da habe ich gefragt, sag mal, Aladin, warum kommt die Frau jetzt, ne, und kauft hier nur einen Becher Reis? Monika, die hat kein Geld, die Frau. Und da habe ich ganz schnell mein Portemonnaie gezuckt und schnell ein paar Dalasi gegeben. Und die Frau, die hat sich bedankt, ist weg und kam gleich wieder mit dem leeren Becher und hat sich nochmal einen Becher Reis gekauft. Und das sind so viele, viele, viele Erlebnisse und Erfahrungen, die ich auch gesammelt habe dort. Die kann mir keiner nehmen. Es ist eine andere Welt dort. Aber trotzdem bewundere ich diese Menschen oft. Sie sind immer freundlich dort in Gambia und immer hilfsbereit. Und obwohl sie in so einer großen Armut leben, ne, muss ich sagen, ist es irgendwo, das geht einem wirklich unter die Haut.
Das war ein Erlebnis, was dich sehr stark geprägt hat.
Ja, das weiß ich nach fast 20 Jahren noch.
Ja.
Unter Umständen. Oder auch jetzt, als ich im März jetzt dort war, ne, wir übernachten ja dann auch immer im Hotel und wir haben natürlich auch, man muss ja auch zusehen, dass man, ich brauche einen Schreibtisch dann und so, um Abrechnung zu machen und die sind dort sehr ergegenkommen, die einfachen Menschen, muss ich mal sagen, und das Personal und dann haben wir, die Sovi heißt die, die Reinigungskraft, ne, und die kam oft da rein und ich habe ihr, ja, ich habe das einfach gemacht. Frühstück mit vom Frühstückstisch genommen und ihr dann im Zimmer dann gegeben, damit sie was zu essen hatte. Sie hat wirklich nichts zu essen gehabt morgens. Sie hat viele Kilometer, musste sie weit fahren. Und sie hat mir dann auch ein Foto gezeigt, dass sie eben auf der Erde schläft. Die hat kein Bett gehabt, ne? Und die Schwester, die kann nicht in die Schule gehen. Jedenfalls habe ich ihr dann Geld gegeben, um eine Matratze zu kaufen. Und das vergesse ich auch nicht. Sie ist mir um den Hals gefallen, sie ist auf das Bett gesprungen, auf mein Bett, hat sich im Bett hin und her gewälzt und hat so bitterlich geweint, vor lauter Freude. Und das kann man sich hier einfach nicht vorstellen. Und die Armut, die hat mich dort, oder die Eindrücke, die ich dort in dem Land gesammelt habe, haben mich, glaube ich, ganz schön geprägt. Und ich sehe manches heute auch, und wir jammern auch, es ist vieles nicht in Ordnung bei uns, aber wir leben ganz anders als die Menschen dort und wir jammern trotz alledem auf hohem Niveau. Dort, wenn die Menschen kein Geld haben, sterben sie. Ja. Kein Geld für Medikamente oder so. Ne? Ich hatte meine Adresse 1997 dann der Kindergartendirektorin. Also es hört sich alles sehr geschwollen dort an. Es ist eben, ja, war ja mal eine englische Kolonie, ne? Und das ist alles ein bisschen anders dort. Und die Kindergartendirektorin damals, die Aisha, die hat, ich kaum, dass ich in Deutschland wieder zurück war, kam ein Brief angeflattert. Auf Englisch, ich habe ja Russisch mal gelernt und kann Englisch. Ich tue mich auch sehr schwer mit der englischen Sprache. Und ich habe ja damals viele Jahre, 30 Jahre, einen Kindergarten geleitet in Bützow. am Wald unten und ich hatte die Tochter bei uns in der Einrichtung von unserer Pastorenfrau, die Josephine. Und der habe ich den Brief gezeigt, der Frau Brandner hieß sie damals. Ja, und die hat mir den Brief übersetzt und hat gesagt, die Frau hat natürlich, die Alte hat um Hilfe gebeten. Ich habe mich ja auch dort vor Ort umgesehen. Es war kein richtiger Strick für den Brunnen. Die haben einen Brunnen gehabt, um Wasser hochzuziehen und so viele andere Sachen. Und dann sage ich, weißt du, Antje, ich möchte an für sich keine gesellschaftliche Arbeit mehr leisten oder so. Und dann hat sie mir gesagt, Monika, lass uns wieder über unseren Tellerrand hinwegsehen. Und das war 1997 im November. Und das hat mich auch geprägt. Das muss ich mal ehrlich sagen, hat mir irgendwo auch Mut gemacht. Ja, und dann ist nachher dann ein Projekt draus geworden, in dem wir heute noch dank vieler, einiger guten Mitstreiter damals in Bützow haben wir dann eine Interessengemeinschaft gebildet. Antje Wolf vom DFB hat uns die Möglichkeit gegeben, dort mit als Interessengemeinschaft unterzukommen.
Demokratischer Frauenbund, nicht Deutscher Fußballbund.
Habe ich das?
Nein, du hast
das ja, genau, Frauenbund, ja. Das war Frauenbund damals, ja, und da war ich ihr auch sehr dankbar. Und ich habe mir so ein paar ja, Gespräche geführt und dann haben wir dann die Interessengemeinschaft gebildet, die du ja auch mitgegründet hast damals und einige andere ja auch. Und wir sind heute noch, wir sind ein kleiner Verein. Aber mit, ich sage mir manchmal auch so mit großer Wirkung irgendwo, denn wir haben ja die vielen Jahre durchgehalten.
Dich hat geprägt, dass du in Gambia das erlebt hast. Du brauchtest aber ein bestimmtes Weltbild und ein bestimmtes Menschenbild, dass dich das so prägen konnte. Ja, es ist schon, für mich ist nachvollziehbar, du bist da hingekommen und hast gesagt, guck mal, wie Menschen leben müssen, die eigentlich so leben sollten wie wir.
Ja.
Ja. Und dann bist du aber ins Handeln gekommen dadurch. Und ins Handeln kannst du ja auch nur kommen, wenn du glaubst, da geht was.
Wir sind ja eigentlich auch so erzogen worden, auf andere Menschen auch zu achten, Hilfsbereitschaft, auch zu Mitgefühl zu haben. Und ich glaube, das sind Sachen, die ganz ein für sich wichtig sind. Für eine Persönlichkeitsbildung, für eine Persönlichkeitsentwicklung, die das an für sich werden lassen, was man was man eigentlich auch ist. Und ich habe damals an für sich sehr gelitten unter dieser Armut bei den Menschen in Gambia und gesagt, gut, hier können wir ansetzen, hier kann ich vielleicht was bewirken. Ich muss nur auch dementsprechende Mitstreiter haben. Eigentlich wollte ich das mal gar nicht. Ich bin dann nachher so auch hineingeschlittert sozusagen in diese Aufgabe, mit der ich auch gewachsen bin. Denn von der Technik habe ich nicht viel Ahnung gehabt, mit Internet und. Also mit dieser Aufgabe irgendwo auch gewachsen. Es ist ja so, dass wenn man so ein Elend sieht, dass man eine ganz andere Sichtweise auch bekommt vom Leben insgesamt. Und dass man auch oft darüber nachdenkt, muss ich mich zum Beispiel jetzt über dieses oder jenes aufregen? Es lohnt sich manchmal nicht. Also ich muss sagen, ich habe dadurch auch selber viel gelernt, an mir selber zu arbeiten auch. Denn die Menschen dort nehmen vieles trotz Sorgen, die sie haben, riesengroße Sorgen, die gehen damit ganz anders um. Viel lexer und ruhiger und dann ist es eben so. Und wie viele Menschen auch bei uns im Dorf und die auch in unsere Schule gehen, die sind gestorben. Immer bekam ich Nachricht, ja, Monika ist schon wieder die und die gestorben. Ja, woran ist sie denn gestorben? Zum Beispiel die eine Tochter von unserem damaligen Alcalo, die Mayama. Stell dir vor, die ist gestorben. Woran ist sie gestorben? Ja, die ist krank geworden, hat Bauchschmerzen gehabt. Ja, aber dann gehen die Menschen ja auch oft nicht mal unser Bürgermeister gleich zur Medizin, in die Klinik. Und das ist, vielleicht spielt nicht immer mal so die Rolle, das Geld immer die Rolle, sondern auch der Glaube der Menschen ist ein ganz anderer. Dann gehen sie erst zum Medizinmann und dann, wenn der nicht hilft, gehen sie zum Voodoo-Mann. Und das sind so Sachen, die man muss das einfach verstehen. Man muss die Menschen verstehen, man muss die Kultur verstehen, man muss viel Verständnis aufweisen. Und wir wollen auch nicht, und das habe ich nie gemacht, wir sind jetzt die Deutschen und jetzt müsst ihr das so und so machen.
Du hast also dort Ansprechpartner, die du über viele Jahre, wie viele Jahre sind das bis jetzt?
Na, eigentlich sind es ja jetzt schon fast 26 Jahre.
Ja, sind ja. Du 26 ja, ja. Jahre lang kennst, einige davon?
Ja.
Ja? Das heißt, es gibt da einen bestimmten Ort, mit dem du mit den Menschen dort Kontakt hast. Mhm. Wie heißt der Ort? Was sind die Projekte, die du da angeschoben hast?
Ja.
Das müssen wir doch sagen. Was ist ein Alcalo? Mhm.
Ja, Alcalo, zum Verständnis, das ist der Bürgermeister des Dorfes, der Alcalo. Ja, und die Strukturen sind da eben auch ganz andere, ne? Da gibt's.
Was ist das für ein Dorf?
Ja, das ist ein Dorf. Wir haben damals gesagt, als es darum ging, wir wollen den Menschen dort helfen, ne? Und wir wollen eine Schule, also Kindergartenschule bauen, Nursery School, ne? Und wir haben gesagt, wir bauen nicht irgendwo an der Straße, wir bauen im Buschland. Und wir sind damals ins Buschland gegangen, das Dorf heißt und heute noch Labakore. Und da war wirklich, als wir von der Hauptstraße runtergefahren sind, links und rechts, und viele, die auch mitgekommen sind mit uns, haben das sicherlich auch noch so in Erinnerung, war Buschland, links und rechts und so weiter. So, und heute steht kein Baum mehr, kein Strauch mehr, alles ist inzwischen abgeholzt worden. Die Schönheit, muss ich ehrlich sagen, dieser Natur und des Dorfes, dieses Flair, das geht ja langsam irgendwo auch fährt dahin, also das verschwindet langsam.
Also du hast eine Beziehung zu diesem Teil der Welt, du hast eine Beziehung zu diesem Ort und zu diesen Menschen aufgebaut, ja?
Mhm. Ja, guck mal, wir sind jetzt 20 Jahre dort in dem Dorf, ne? Und viele Kinder sind in unsere Schule gegangen. Wir haben die Schule gebaut, wir haben ein Gesundheitszentrum gebaut im Laufe der Jahre, teilweise mit Fördermitteln auch, aber auch durch unsere Sponsoren, die wir nicht nur in Bützow und Güstrow, sondern sogar bis Holland haben wir Beziehungen, die uns eben hier unterstützen. Und das letzte Projekt war unser Gartenprojekt im vergangenen Jahr. Wir konnten uns jetzt im März davon überzeugen, dass die Frauen dort, eben das sind 30 Frauen ungefähr, die dort dann gesät und gepflanzt haben. Im März waren die Kohlsorten schon so weit hoch, also gewachsen, und das wächst natürlich sehr schnell. Wir haben den Brunnen gebaut, das war das Erste, was wir dort gemacht haben, und gegossen, damit die Frauen eben auch Wasser hatten. Und am Ende meines Aufenthaltes kam dann zwei Tage vorher zum Beispiel ein Anruf, wir haben kein Wasser mehr im Brunnen. Aber als ich dort ankam mit unseren anderen Sympathisanten des Vereins, da war der Brunnen noch bis oben gestrichen voll. Ne? Also so ist das Wasser, das Grundwasser eben auch, wie sag ich jetzt mal, gesunken. Und uns blieb nichts übrig, als noch kurz bevor wir wieder abflogen, den Brunnen um 4 Meter oder so tiefer zu bauen. Wir waren, glaube ich, nur auf 6 Meter runter oder 5 Meter, da hatten wir schon Wasser, ne? So, und jetzt haben wir ungefähr 9 Meter, und jetzt funktionieren die Brunnen eben auch.
Du bist stark involviert in die Probleme vor Ort?
Vor Ort im Dorf, genau.
Ja, und du lebst sozusagen in zwei Welten.
Ja.
Nach dieser Entscheidung, ich kann da was verändern. Ich kann mir Mitstreiter suchen, ich kann die auch motivieren, ich kann auch welche finden, und ich kann auch die Leute im Dorf motivieren, dass sie mitmachen. Ja? Und ich kann da was verändern, und das kann Teil meines Lebens sein.
Ja, also sage ich mal, dieses Projekt im Dorf ist so quasi mein Baby, wenn ich das mal so sagen darf, ne? Und wenn man dann erfährt, dass die Menschen dass sich vieles verändert hat inzwischen. Dass, ich habe jetzt gerade auch ein Beispiel, wir haben eine neue Lehrerin seit ungefähr 3 Jahren oder so, die ist wirklich Lehrerin, die arbeitet vormittags bei uns und geht nachmittags in eine Schule, die kann bis zur 9. Klasse unterrichten. Also Jugend voran, sie ist 28 Jahre und da bin ich so froh und stolz darauf, dass wir die Lehrerin, dass wir sie so weit haben, dass sie alleine für Handwerker sorgt, wenn irgendwas kaputt ist. Sie kauft auch alleine ein, dass, also für die Essenversorgung unserer Kinder, wir geben unseren Kindern eine warme Mahlzeit, das ist jetzt umso wichtiger, weil wirklich immer mehr Menschen nach der Corona-Zeit, also überall hat sich sehr vieles verändert und ist teurer, viel, viel, viel teurer geworden. Und ja, und das hat sie selbstständig in die Hand genommen. Sie hat jetzt auch zum Beispiel die Kinder so verabschiedet, das hat es noch nie gegeben. Sie hat mir dann auch immer Videos geschickt, mit Übersetzer geht ja vieles auch. Und ein Abschlussfest für die Kinder, die haben alle eine, ja, ich sag jetzt mal Uniform an, ne, so hat sie nähen lassen und hat sich auch Gedanken gemacht, wie kann ich zu bisschen Geld kommen, um auch ein bisschen mal was mit den Kindern zu machen, nicht nur, dass wir immer jetzt Geld geben, und hat dann verborgt oder verleiht diese Uniform, nimmt Geld ein und finanziert davon eben solche Sachen, ein Fest. Also man merkt, es ist eine andere Generation dort herangewachsen. Ganz, ganz, ganz toll, muss ich sagen. Und was eben auch so, was ich so miterleben darf, ist für mich besonders eine Freude. Viele Kinder sind ja durch unsere Einrichtung gegangen. Ich sage ja, wir sind fast 20 Jahre dort tätig, ne? Und die ersten Kinder, Kindergartenkinder, die sind schon verheiratet, haben schon Kinder und haben auch einen Beruf erlernt. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass die Kinder erhalten bei uns sie werden in Englisch unterrichtet. Die Kinder sprechen ja dort auch im Dorf verschiedene Stammessprachen. Sie verstehen sich nicht immer untereinander. Wenn wir dort sind, wird einmal im Englischen, einmal im Mandinka oder Wolof oder Fuller übersetzt. Und die englische Sprache, die Kinder lernen wirklich paukend die englische Sprache. Und die Kinder können wirklich, wenn sie 6 Jahre sind, bis 100 rechnen. Ich habe das wirklich erlebt. Das kenne ich aus meiner Berufszeit nicht, dass die Kinder bis 100 rechnen können. Ja, und wenn sie dann einen weiteren Schulweg, wir fördern ja auch noch außerdem viele Kinder. Wir sind ja nicht nur im Dorf tätig, wir helfen auch so vielen Menschen. Oder die zu uns kommen, Jugendliche, und sagen, ich möchte einen Beruf erlernen. So, und wir haben dort wirklich, ich glaube, fünf junge Menschen, die eine Krankenschwesternausbildung gemacht haben. Da können wir wirklich stolz sein und auch unseren Sponsoren gar nicht genug danken. Wir geben ihnen eben die Möglichkeit, den Beruf eben zu erlernen. Und ich bekomme auch Feedback immer. Also ich erhalte auch dann Fotos, dann diese Urkunden, die sie erhalten. Also wir haben immer die Verbindung noch. Und das macht natürlich viel Arbeit. Ne? Wenn man dorthin kommt, wir haben nicht nur, wie gesagt, unsere Schule, sondern eben auch die einzelnen Schüler, die mal in unsere Schule gegangen sind. Das ist sehr, sehr wichtig, dass die jungen Menschen dort einen Beruf erlernen und dann auch arbeiten können.
Hast du Glück gehabt im Leben?
Ja, ich glaube ja. Auch wenn ich manchmal ein pessimistischer Mensch bin, glaube ich, habe ich großes Glück gehabt. Ich habe eine Familie, ich habe 2 Kinder, die einen Beruf gelernt haben, die ihr Leben gut auf die Reihe bekommen haben. Ich habe auch einen Mann, mit dem ich glücklich bin. Und ich habe vor allen Dingen die vielen Jahre, ich bin ja nun leider schon mal 75, habe immer etwas zu tun gehabt. Und das heißt eben für unseren Verein. Ich lebe eigentlich so für unseren Verein. Und ich halte auch viel Verbindung zu unseren Sponsoren, das ist ganz, ganz wichtig. Verbindung zu, ich habe auch viele Vorträge schon gehalten, PowerPoint, meine Enkeltochter, die mich auch sehr in solchen Fragen oft unterstützt und dann meine Arbeit ein bisschen mir unter die Arme greift, was die Technik angeht. Ich bin oft hier in der Schule gewesen, Gymnasium, und wir haben auch andere Veranstaltungen gemeinsam organisiert. und möglichst vielen Menschen eben zu zeigen, dass das Geld, was wir eben auch gesammelt haben, dass das auch ankommt. Und ich habe dabei ein ganz gutes Gefühl, denn wir haben unseren Sponsoren eine Verantwortung gegenüber und darauf bin ich immer bedacht, dass wir dieser Verantwortung auch gerecht werden und vor allen Dingen auch, dass das Geld dort eben auch hundertprozentig ankommt. Wenn wir dorthin fahren, dann nehmen wir das Geld mit und bauen und so weiter. So, und ich bin auch recht glücklich darüber, dass man heute aufgrund der Technik die Möglichkeit hat, in Verbindung zu stehen mit den Leuten dort, mit der Lehrerin dort und mit Fatou und auch mit anderen. Und ja, also ich glaube, ich habe ein erfülltes Leben, ein schönes Leben. Ja, und ich hoffe, dass man auch noch vielen Kindern und vielen Menschen dort helfen kann und dass wir noch immer so gute Verbindungen und einfach haben. Und das ist ja für mich einfach sehr wichtig.
Was muss man befolgen? Welchen Rat muss man befolgen, um zu lernen, glücklicher zu werden?
Tja, ein Rat als solches habe ich eigentlich nicht parat. Ich kann mir das so sagen, wie ich das einfach empfinde, dass man sich nicht vor den Fernseher setzt, sage ich jetzt mal, und nur den ganzen Tag Fernseher guckt oder in der Bude sitzt und Däumchen dreht, sondern dass man einfach aktiv ist, das, was man gerade zu dem Zeitpunkt machen kann. Und man muss ja auch nachher Abstriche machen, wenn man etwas älter wird. Und ich ärgere mich manchmal auch, dass ich nicht mehr das schaffe, was ich mal geschafft habe. Dann muss ich eben ruhiger treten, ist einfach so. Und dann mache ich es eben am nächsten Tage. Und insgesamt muss ich sagen, ist das Glück, glaube ich, jeder hat eine andere Vorstellung vom Glück. Glücklich zu sein, eine Familie auch zu haben, egal, ob es jetzt eine große Familie ist oder eine kleine Familie oder auch ein guter Bekanntenkreis, ne? Da gehört eben, glaube ich, auch dazu. Ja, ich bin glücklich, wenn ich mich abends nach getaner Arbeit, ich habe immer zu tun hier im Haus und für Gambia ganz viel zu tun, wenn ich dann abends um 7:30, 8 rum, manchmal 8:30, mich dann erstmal auf die Couch setzen kann und dann auch wenigstens noch die Spätnachrichten sehen kann und verfolge. Das Handy hilft mir übrigens auch dann manchmal abends im Bett dazu. Und dann bin ich einfach glücklich, dass der Tag so gelaufen ist. Und vor allen Dingen, es ist jeder Tag ein anderer und jeder Tag erwartet auch jeden Tag etwas anderes. Und diese Erwartungshaltung eben auch am Morgen, wenn man aufsteht, was ist heute dran? Ach ja, das musst du machen, das musst du machen. Und manchmal kommt es auch ganz anders. Und dann wird es am nächsten Tag gemacht. So, aber es muss gemacht werden und da habe ich Freude dran, dass man noch so aktiv sein kann und noch laufen kann und man muss auch selber was dafür tun, auch für seine Gesundheit, ne? Und ja, das ist, ja, eigentlich bin ich, das ist, bedeutet für mich eigentlich Glück.
Bist du glücklich?
Ich bin glücklich, ja. Manchmal bin ich auch ein bisschen unglücklich, aber das Glück, das übersprüht mich dann wieder und ich bin glücklich, einfach glücklich. Ich hoffe, dass ich noch ein bisschen gesund bleibe, dass ich dieses Glück noch lange genießen kann auch.
So, das wäre auch meine nächste Frage gewesen, was wünschst du dir? Und vielleicht vorher noch, was wünschst du den Leuten, die das hören?
Ja, den Leuten, die das jetzt hören, ja, Rat geben ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber ich kann nur aus meiner Erfahrung heraus sagen, wir sind für uns selber verantwortlich. Das Glück irgendwo, man muss das Glück manchmal auch suchen. Manchmal kommt es auch, man muss nur zugreifen. So, und das sollte man irgendwo auch machen. Und jeder hat ja auch andere Ambitionen, andere hat Vorstellungen, andere haben Hobbys oder diese in dieser Richtung. Man ist auch nie zu alt, um irgendetwas neu zu beginnen. Wenn es Spaziergänge vielleicht sind oder im Bekanntenkreis sich mal zu treffen. Und wenn man nur irgendwo mal vielleicht hier in Güstrow zum Beispiel in Scheidungskaffee geht und mal eine Tasse Kaffee trinkt mit denen und einfach mal einladen, die Nächsten sagen, komm, wollen wir nicht mal gehen oder so. Und das ist so wichtig, dass wir nicht verkümmern. Einfach nicht verkümmern und unseren vier Wänden. Und da muss man aufpassen. Da muss man sehr, sehr aufpassen, dass man nicht sich abhängt irgendwo auch. Einfach nach vorne schauen. Jeder hat mal ein Tief im Leben, jeder Mensch. Und es gibt immer mal Tage dazwischen, wo es einem auch vielleicht nicht so gut geht. Oder mal Sekunden sind es ja manchmal nur am Tage, wo man vielleicht mal runterfällt. Aber im nächsten Moment kann man sich auch wieder eben aufrappeln. Und man muss eben nur zugreifen. Und jeder hat da sollte andere Möglichkeiten haben. Man hat auch andere Möglichkeiten, egal wer es ist und wo man ist.
Was wünschst du dir als letzte Frage?
Ja, ich wünsche mir, dass ich noch so in dieser Verfassung bin, in der ich zurzeit mich befinde, dass ich noch ein bisschen, ja, ich hänge schon an Gambia, das muss ich mal wirklich sagen, an den Menschen dort auch. Und sie freuen sich ja auch, ne, wenn man dort erscheint und ich wünsche mir auch, dass ich noch weiterhin so die Kraft habe, im Verein zu arbeiten, wie auch immer. Und ich wünsche mir auch das Allerwichtigste eigentlich, dass was alle Menschen sich auch in Gambia wünschen, ein Frieden auf der Erde. Frieden bei uns hier und es besser verstanden wird, mit diesen Situationen umzugehen. Das heißt eben auch von der politischen Seite her, von unseren Politikern und so weiter. Und das ist einfach das Wichtigste, Frieden zu haben. Und dass wir keinen Krieg, ich bin die erste Generation, die keinen Krieg erleben durfte, obwohl es in unmittelbarer Nachbarschaft ja jetzt nun auch erfolgt ist. Und das ist auch was dann auch ganz schön so mitnimmt, ne? Das ist ja gar nicht weit weg. Und dass wir noch hier einen Krieg in Europa erleben müssen, das ist also ganz, ganz schrecklich. Das ist das Schrecklichste eigentlich so. Und es kann ja auch manchmal ganz schnell anders sich eine Kehrtwende eintreten. Ich wünsche, dass es in positiver Richtung erfolgt und dass wir dadurch eben auch weiterhin so leben können, wie wir zurzeit leben, dass unsere Kinder in den Kindergarten gehen können, dass unsere Kinder nicht hungern müssen, so wie die Menschen eben in den afrikanischen Staaten und auch in vielen anderen Ländern. Und das ist das Wichtigste an für sich, das Menschengut, dass wir genug einfach zu essen und zu trinken eben haben. Und da hoffe ich, dass es mal eines Tages, hoffentlich bald, in bessere Richtungen geht. Und das ist das Wichtigste, was ich mir wünsche. Frieden.
Vielen Dank.
Ja, gerne.
Podcasts leben vom Abonnieren. Tun Sie es jetzt. Erzählen Sie es weiter. Dieser Podcast ist kostenlos zu hören und soll es auch bleiben. Es ist Platz für passende Werbung und auch die Namensnennung von Unterstützenden. Alles Weitere dazu und auch alle anderen Informationen zu diesem Podcast gibt es unter www.mensch-und-kultur.de. Danke fürs Zuhören, danke fürs Teilen und danke für Anregungen, Hinweise und Ideen, die noch kommen mögen. Andersen Storm sagt schon einmal Moin und Tschüss, Moin und Tschüss.
Ich wünsche dir noch glückliche 30 Jahre.
Andreas, Dankeschön. Aber das ist ein bisschen übertrieben. So alt möchte ich nur nicht werden. Ja, Dankeschön.
Und
Kultur.
Punkt. Der Podcast. Der Podcast. The podcast.